ist Wahlsonntag und vielleicht waren Sie schon an der Wahlurne, vielleicht werden Sie noch gehen. Ich hoffe, dass Sie gehen. Ich würde Sie dazu auf jeden Fall ermutigen, zu gehen. Und auf jeden Fall haben Sie gewählt, hierher zu kommen, in die Bibelstunde nach Aidlingen. Herzlich willkommen. Und heute wollen wir uns mit dem befassen, der auf dem Thron sitzt, dem alle Macht gegeben ist. Ich denke, das ist passend zum Wahlsonntag. Und wir singen jetzt miteinander das Lied 389, Wir bekümmern uns nicht, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es gäbe viele Gründe, sich Sorgen zu machen, bekümmert zu sein, auch über das, was sich in unserer Welt tut, was wir in unserer Welt beobachten, die Nachrichten, die wir hören. Und da wollen wir jetzt auf den schauen, der auf dem Thron sitzt. Und dann können wir singen, wir bekümmern uns nicht. 389.
Ja, und diese Freude darf ja auch immer wieder in einer Bibelstunde aufgetankt werden, wenn wir auf ihn hören, ihn sehen. Und so laden wir Sie auch wieder herzlich ein zu unserer nächsten Bibelstunde in einer Woche. Die wird Schwester Heidemarie Führer, so Gott will, halten. Und dann haben wir auch etwas Besonderes vor uns. In 2 Wochen laden wir Sie ganz herzlich ein zu einem Nachmittag der Begegnung für alle Generationen. Und zwar anlässlich des 90-jährigen Bestehens unserer Schwesternschaft am 8. Oktober. Und da freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Sie beginnt mit der Bibelstunde um 14 Uhr. Das Thema ist die Lebensspur finden und parallel gibt es Kinderprogramm. Ab 15 Uhr ist dann möglich Begegnungen beim Kaffee und Kuchen, bei Sport und Spiel mit einer Spielstraße für die Kinder zu haben. Um 17 Uhr ist Lobpreisabend, das Thema Profil Tiefe gewinnen. Und parallel dürfen die Kinder weiter die Spielstraße nutzen. Und dann noch ein Ausklang mit einer Roten am Grill. Also wir würden uns sehr freuen, wenn viele kommen. Und einige oder viele werden es auch schon wissen, denn wir haben sie auch schon in unserem letzten Freundesbrief dazu eingeladen, alle, die sich mit uns verbunden fühlen. Und Sie werden es gemerkt haben, wenn Sie ihn schon lesen, nächsten Sonntag beginnt ein neues Quartal von Zeit mit Gott. Nehmen Sie es gerne heute noch mit, wenn Sie es noch nicht haben, das neue Heft. Ja, so viel mal zu den Informationen. Wir haben gehört, dass es heute um Jesus geht, und zwar in dem Hebräerbrief. Und im Hebräerbrief erfahren wir gleich in den ersten Versen ganz viel über sein Wesen. Da lautet es so: Gott, der Vater, hat ihn, Jesus, eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch Jesus hat er die Welten gemacht. Die Schöpfung trägt seine Handschrift. Sie ist sein Werk. Nach ein paar einstimmenden Bildern gleich wollen wir ihn dafür anbeten mit einem Lied, und zwar erscheint das hier an der Leinwand. Darum juble ich dir zu. Und anschließend wird noch ein weiteres Lied angezeigt, nämlich die Nummer aus dem Liederbuch. Gott ist gegenwärtig. Da wollen wir uns daran erinnern, dass er, dieser Herr, hier in unserer Mitte ist.
Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Gegenwärtige bist in Jesus Christus und dass du der Herr bist über alle. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und dir anvertrauen können mit allem, was zu unserem Leben gehört. Und wir wollen dir auch, ja, dass unser Land und das Schicksal unseres Landes anbefehlen, dass du darüber wachst, wer heute die Macht übernehmen wird. Danke, dass du der Herr über allem bist. Und danke, dass du jetzt uns hilfst, dass wir auf dich schauen und dich sehen, wer du bist. Amen. Ja, es ist ein großes Gut, ein wertvolles Gut, dass wir wählen dürfen. Dass wir in einem Land leben, in dem wir die freie Wahl haben. Wo wir mitbestimmen dürfen, auch wenn es nur 2 Stimmen sind, die wir heute abgeben können oder abgegeben haben. Aber es ist eine Wahlmöglichkeit. Und viele Menschen auf der Welt schätzen uns glücklich, dass wir diese Wahlmöglichkeit haben, weil sie sie nicht haben. Heute wählen wir Menschen, die allesamt begrenzt sind und die vielleicht nicht genau das vertreten, was wir uns erwarten oder wünschen würden, wohinter wir uns stellen könnten. Und wir wissen auch, dass sie uns vielleicht Dinge versprechen, die sie nachher nicht halten können, weil sie eben begrenzte Menschen sind. Aber es geht im Leben nicht nur um die Wahl heute und auch in der Bibelstunde geht es nicht nur um die Wahl des Bundestags, sondern es geht um die Wahl unseres Lebens. Heute, das fand ich auch interessant, steht in der Losung: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben wählest. Gott hat uns das Grundrecht der Wahl gegeben. Ihm verdanken wir, dass wir wählen können. Von Anfang an, auf den ersten Seiten der Bibel, können wir das ja nachlesen und verfolgen. Was freue ich mich oder wie genieße ich das, dass ich verschiedene Früchte genießen kann? Gott hat nicht nur einen Apfelbaum oder einen Mango- oder Bananenbaum in den Garten, in das Paradies gesetzt, sondern viele verschiedene Früchte. Und die Menschen hatten die Wahl von Anfang an. Und ich genieße es auch, dass ich wählen kann. Nicht nur die Beeren oder die Früchte, sondern vieles im Leben kann ich wählen. Aber wir merken natürlich auch, dass Wahl Möglichkeit Verantwortung mit einschließt. Und dass wir manchmal auch mit der Wahl überfordert sind, weil wir nicht genau absehen können, welche Konsequenzen hat denn jetzt meine Wahl, wenn ich das wähle oder das andere. Und ja, so ist die Wahl ein Grundrecht, eine hohe Würde, die Gott uns Menschen gibt, aber ich denke, es ist auch manchmal eine Bürde. Manchmal würden wir so gerne sagen und so beten wir vielleicht auch manchmal: Herr, mach doch, dass ich das Rechte tue, mich recht entscheide, weil wir es nicht wissen können. Aber ich denke, Gott will schon, dass wir wählen. Er will, dass wir diese Verantwortung, dieses Wahlrecht, das er uns gegeben hat, und diese Verantwortung, die dazugehört, auch übernehmen. Das heißt, ich muss mich auseinandersetzen und manchmal treffe ich dann eine falsche Wahl. Manchmal ist es nicht schlimm, aber manchmal kann das auch gravierend sein. Und dann muss ich mit den Konsequenzen einer falschen Wahl möglicherweise leben. Und manchmal ist das nicht einfach. Aber wir haben immer die Möglichkeit, auch falsche Entscheidungen wieder revidieren zu können. Wir haben die Möglichkeit, zum Thron der Gnade zu kommen. Das ist heute mein Vers, den ich mit Ihnen anschauen will. Hebräer 4, Vers 16. Eine großartige Einladung, die uns dort zugesprochen wird. Aber noch ein paar Gedanken zum Hebräerbrief überhaupt. Ich habe mich im Urlaub damit befasst und habe ihn gelesen, mit jemand anderem zusammen und wir haben uns jeden Tag darüber ausgetauscht. Und ich kann dem zustimmen, was der Ausleger William Barclay in sein Vorwort geschrieben hat. Er schreibt: Von allen neutestamentlichen Schriften dürfte der Hebräerbrief Menschen unserer Zeit die größten Schwierigkeiten bereiten. Ich habe mir schon ein bisschen die Zähne ausgebissen, wie man so sagt, mich durch manche Stellen gequält und mir Fragen gestellt. Und dennoch entfaltet, so sagt Barclay weiter, keine der neutestamentlichen Schriften ein so herrliches Bild von Jesus wie der Hebräerbrief. Wer hat ihn geschrieben? Das wissen wir nicht genau. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und Auffassungen. Es war auf jeden Fall ein Mensch, der sehr tiefgründig gedacht hat. Ein Theologe, der sich mit sehr viel auseinandergesetzt hat, auch mit den alttestamentlichen Schriften. Einer, der sich im Judentum bestens ausgekannt hat und auch mit dem griechischen Denken gut ausgekannt hat. Ob es Paulus oder Paulus war oder Barnabas, das wissen wir nicht. Er wurde geschrieben, nachdem schon die erste Christenverfolgung stattgefunden hat, denn er schreibt von den Märtyrern, die gestorben sind bereits. Also es muss die zweite Generation der Christen gewesen sein. Ich denke so, es werden wohl Judenchristen gewesen sein. Es gibt auch die Idee, dass er nur an Theologen, also Geistliche, geschrieben hat, die sich sehr tief mit dem Wort befasst haben. Wir wissen es nicht. Er steht auf jeden Fall in der Bibel und es ist wirklich so, dass manches für uns moderne Menschen, die in unserer Kultur aufgewachsen sind, schwer verständlich ist. Man muss sich schon ein bisschen mit dem Judentum befassen, mit dem Alten Testament befassen. Denn der Schreiber überträgt ganz viele Bilder vom Alten Testament auf Jesus. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Wir haben den ersten Satz ganz vom Anfang gehört, Hebräer 1, Vers 2. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Ich habe Schwester Renate gebeten, dass sie das an die Wand wirft, damit sie es mitverfolgen können. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Durch Jesus hat Gott die Welt erschaffen. Und er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, also von Gottes Wesen. An Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Und durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Unglaublich. Und nachdem er das Opfer dargebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Und wenn man weiterliest im Hebräerbrief, dann kommt da noch ganz viel. Ich habe einfach mal einen gelben Stift genommen und alles unterstrichen, was über Jesus gesagt wird. Und es ist ziemlich viel gelb. Ich habe hier jetzt nur noch mal einiges zusammengefasst. Er hat also das Opfer dargebracht, das von Sünde reinigt. Das ist schon auch für uns moderne Menschen oder für viele moderne Menschen schwierig nachzuvollziehen, warum braucht Gott Opfer. Es ist erklärungsbedürftig, aber es ist deshalb gut, man setzt sich mal mit diesen ganzen Dingen auseinander. Denn er hat das Opfer ein für alle Mal gegeben. Im Alten Testament war das ja ständig wieder nötig, das Opfer darzubringen. Er hat es ein für alle Mal gegeben. Und er ist der ewige hohe Priester, der uns bei Gott vertritt. Er ist unser Fürsprecher. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr in das Heiligtum, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten. Und sonst nicht. Einmal im Jahr. Gott ist heilig. Und Gott kann man nicht zu nahe kommen. Das lesen wir im Alten Testament immer wieder. Und dieses Denken war bei den Hebräern, bei den Juden im Volk Gottes ja ganz stark. Und jetzt heißt es hier, er ist der hohe Priester, der uns bei Gott vertritt. Er ist der Fürsprecher und er hat die Himmel durchschritten, hat uns dadurch den direkten Zutritt zum Vater ermöglicht. Jetzt können wir Gott nahen. Und damit wird deutlich, jetzt fängt etwas Neues an. Gott fängt einen neuen Bund mit uns an. Mit dem Volk Israel hatte er auch einen Bund geschlossen, den alten Bund. Aber mit Jesus schließt er mit allen Menschen einen Bund, nicht nur einer ausgewählten Minderheit. Ich habe was vergessen, überlesen auf meinem Konzept. Er ist größer und höher als die Engel. Er ist größer und bedeutender als Abraham, Mose und alle Glaubensvorbilder. Und er ist der Sohn, er ist Gott, der um unseretwillen Mensch geworden ist, Fleisch und Blut angenommen haben, weil wir Fleisch und Blut haben, damit er uns in allem gleich wird, damit er uns verstehen kann. Und er ist auch in allem versucht worden, in dem Menschen versucht werden können. Doch er blieb ohne Sünde. Und er hat das Opfer dargebracht, das von der Sünde reinigt. Ein für alle Mal. Er ist der ewige Hohepriester, der immer Zutritt zum Vater hat. Und durch ihn haben wir auch immer Zutritt zum Vater. Das lesen wir jetzt in Kapitel 4. Und ich lese jetzt mal die Verse 14 bis 16, wobei ich nachher hauptsächlich über Vers 16, bei Vers 16 stehen bleiben will. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefes eine unglaubliche Einladung aus. Wir dürfen zum Thron der Gnade kommen. Wir dürfen Gott nahen. Etwas, was sich weder das im jüdischen Denken, in der jüdischen Tradition denkbar war, noch in der griechischen, im griechischen Denken. Man kann Göttern nicht nahen. Gott aber lädt uns ein zu sich, zum Thron der Gnade. Wie ist es denn? Waren Sie schon mal in einen Thronsaal eingeladen? Höchstens im Museum, gell? Ich lebe und arbeite ja in Ludwigsburg und da haben wir ja das Schloss, das Residenzschloss. Und da finden immer mal wieder Veranstaltungen auch im Schloss statt für die geladenen Gäste. Und dieses Jahr habe ich zu diesen geladenen Gästen gehört, die dann, und da fühlt man sich irgendwie gleich ganz anders, wenn man so die Schlosstreppe hochgeht, durch die langen Flure. Und da hängen rechts und links die ehrwürdigen Bilder der Ahnherren, mächtiger Herrscher und Leute. Und dann kommt man in den Thronsaal, wo der Thron steht. Der Hebräerbrief, der fordert uns ein bisschen heraus, so unsere Fantasie in Gang zu setzen. Dass wir uns das mal vorstellen. Was heißt denn das, eingeladen sein in den Thronsaal? Was fällt Ihnen da so ein, wenn Sie eine Einladung haben in einen Thronsaal? Schöne Kleider, was ziehe ich denn da an? Wir Schwestern haben es da einfach. Aber ich habe es gut gemerkt an dem Abend, die Leute haben sich gut überlegt, was sie anziehen. Was überlegt man sich noch? Wie man sich benimmt? Ja, schöne Kleider, die Frage nach dem Benehmen, was steckt denn dahinter? Bin ich auch gut genug? Bin ich es wert überhaupt, eingeladen zu werden in einen Thronsaal? Da werden normalerweise die besseren Leute eingeladen, die, die es wert sind, würdig sind. Wir sind in Gottes Augen so wertvoll und wertgeachtet. Wir sind würdig, dass wir in den Thronsaal kommen dürfen. Dorthin lädt er uns ein. Und der Hebräerbrief sagt uns auch, wie wir dorthin gehen sollen. Jederzeit, sagt er, haben wir Zutritt. Ich brauche keine Einladung. An dem Abend, als ich da in dem Schloss in Ludwigsburg war, musste jeder seine Einladung vorzeigen, ob er auch berechtigt ist, zu kommen. Aber bei Gott dürfen wir jederzeit kommen. Wir haben jederzeit Zutritt in den Thronsaal. Was zeigt uns denn der Thronsaal? Können Sie sich das so ein bisschen vorstellen? Ich denke mir, man sieht auch den Reichtum dessen, der auf dem Thron sitzt. Wow, ganz schön reich hier, ganz schön vornehm hier. Und wenn ich eingeladen bin in den Thronsaal, dann darf ich an diesem Reichtum teilhaben. In Ludwigsburg, da kann ich mir die Bilder und alles, was da im Schloss ist, nicht mitnehmen. Das gehört nicht mir, da habe ich keinen Anteil dran. Aber wenn ich in den Thronsaal Gottes eingeladen bin, dann teilt er aus von seinem Reichtum. Und er gibt mir sehr gerne, sehr großzügig. Zu welchem Thron sind wir eingeladen? Haben Sie es gehört? Wer hat den Hebräerbrief vielleicht aufgeschlagen oder wer hat es noch in Erinnerung? Zum Thron der Gnade. Normalerweise sitzt auf dem Thron der Recht spricht und der prüft, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, was ich fordere. Ob ich rechtens hier erscheine oder nicht. Am Thron der Gnade steht nicht das Recht an erster Stelle, da steht die Gnade an erster Stelle. Das gilt nicht, zählt nicht Recht vor Gnade, sondern Gnade vor Recht. Zum Thron der Gnade bin ich eingeladen. Das heißt, ich kann da jederzeit hin und kann jederzeit Gnade erwarten. Jederzeit. Egal, wie ich komme, egal, wie ich mich fühle, ob ich mich würdig fühle, schuldig fühle. Ich habe Ihnen jetzt so ein Bild schon ein bisschen gemalt von dem Thron der Gnade. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele oder alle, die Sie hier sitzen, schon oft an diesem Thron der Gnade waren. Und schon oft beschenkt worden sind an diesem Thron der Gnade und Hilfe zur rechten Zeit erfahren haben, wie es hier steht. Aber ich muss Ihnen auch bekennen, dass ich ganz oft gar nicht daran denke, dass ich eingeladen bin. Es gibt Situationen, der Alltag, der läuft so schnell und da muss ich reagieren und da bin ich gefordert. Und da tritt mir jemand entgegen und ich denke, habe ich dem was getan? Was ist jetzt passiert? Und dann reagiere ich auch und sage, so aber nicht. Und in solchen Situationen denke ich gar nicht dran. Wir haben die Wahl, nicht nur heute. Wir haben immer die Wahl, in allen Situationen zu wählen. Auch wie wir reagieren wollen, haben wir auch die Wahl. Wir haben zwar manchmal nicht den Eindruck, da läuft manchmal so ein Automatismus bei uns ab. Wir denken gar nicht, dass wir die Wahl hätten, sondern da läuft sowas automatisch ab und wir reagieren. Da war einer unfreundlich und ich reagiere halt, wie ich immer reagiere, vielleicht verletzt, vielleicht barsch, vielleicht bin ich still und denke, oh weh. Ja, wir reagieren häufig so schnell Und wir hätten jederzeit Zutritt zum Thron der Gnade. Und ich habe mir wirklich überlegt, wie geht denn das praktisch? Warum bin ich denn so dumm und gehe da oft nicht hin? Was läuft denn da ab? Und dann habe ich mir so bewusst gemacht, ich habe für gestern Nachmittag eine Geburtstagseinladung bekommen. Und zu einem Gartenfest in den Schwarzwald. Und ich muss Ihnen sagen, das hätte mich schon sehr gelockt, dorthin zu gehen. Und dann war noch so schönes Wetter gestern. Aber was läuft denn so ab, wenn man eine Einladung kriegt? Da überlege ich mir, habe ich Zeit? Wie komme ich da hin? Ich hatte gestern kein Auto, also konnte ich nicht hinfahren. Wer lädt mich denn da ein? Ist es mir wert? Ist mir diese Person, die mich da einlädt, wert, dass ich die Zeit investiere, Stunde in den Schwarzwald fahre, dort feiere und wieder zurückfahre eine Stunde? Ja, wer lädt mich denn ein? Ist es mir das wert, dorthin zu gehen? Und was muss ich mitbringen? Was stand in der Einladung? Bring dein Lieblingskuchen oder deinen Lieblingssalat mit. Na, ich dachte, liebe Zeit, dann muss ich das auch noch machen. Ja, was ist der Preis, den wir da zahlen müssen, um so eine Einladung anzunehmen? Und natürlich auch, wem werde ich dort begegnen? Lohnt es sich dort? Was wird dort passieren? Wird es was Gutes zu essen geben? Treffe ich dort Leute, die ich mag, oder sind es Leute, die sagen, die sind mit was anderem beschäftigt, kenne ich die überhaupt, wenn ich dorthin gehe? Alle solche Dinge überlegen wir. Ich habe das jetzt einfach mal exemplarisch genommen bei der Geburtstagseinladung. Und so, und manchmal kommt es gar nicht so arg in unser Bewusstsein, das rattert so ganz schnell durch und dann haben wir eine Entscheidung. Und so geht es in Alltagssituationen auch, da, ohne dass wir es merken, es läuft unbewusst ab und dann entscheiden wir, wie wir reagieren. Und der Hebräer sagt, tritt doch hinzu zum Thron der Gnade. In einer Übersetzung heißt, tritt doch hinzu. Luther sagt, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Da gibt's die Chance, jetzt nutze doch. Tritt hinzu. In Entscheidungssituationen einfach mal noch zu wählen, zu Gott zu gehen und mich dort beraten zu lassen. Entscheiden muss ich schon selber. Ich kann mich beraten lassen. Ich kann mir es anschauen. Aber Gott erwartet von uns, dass wir uns entscheiden. Die Verantwortung überträgt er uns. Aber er zwingt sie uns, er gibt uns die Möglichkeit, dass wir es mit ihm besprechen, damit wir Hilfe zur rechtzeitigen Hilfe haben. Mit allen Situationen haben wir die Chance und dürfen wir zu ihm kommen. Tritt doch hinzu zum Thron der Gnade. Da kannst du doch nur gewinnen, da kannst du nicht verlieren. Aber wenn wir mal so drüber nachdenken, wie wir Entscheidungen treffen, ja, da überlegt man sich, wie komme ich da hin? Also bei Gott, beim Thron der Gnade, brauche ich kein Auto, das ist schon mal ein Glück. Da kann ich ganz schnell hinkommen, da kann ich auf jeden Fall hinkommen. Aber ich stelle mir dann schon auch die Frage, wer sitzt denn da? Zu wem gehe ich denn da? Und ob ich gerne dorthin gehe, das kommt ganz entscheidend auf die Beziehung an, die ich zu dem habe, der da auf dem Thron sitzt. Was habe ich denn für eine Beziehung zu dem, der da sitzt? Was kann ich von ihm erwarten? Und da merken wir, da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle. Habe ich Vertrauen, zu ihm zu gehen, dass ich da wirklich die Hilfe bekommen werde, die ich jetzt gerade brauche? Lohnt es sich? Denken wir so unbewusst, wenn wir vor Entscheidungen stehen, lohnt es sich hinzugehen? Und wen treffe ich dort an? Und deswegen ist es immer wieder gut, ich reflektiere mal mein Bild von dem, der auf dem Thron sitzt. Was denke ich denn über den, der auf dem Thron sitzt? Ich weiß, dass er mächtig ist, aber Macht kann ja auch angsteinflößend sein. Wenn ein Herrscher willkürlich ist, nicht vertrauenerweckend ist, dann muss man sich vor einem Mächtigen eher fürchten. Was habe ich denn für ein Bild von dem, der auf dem Thron sitzt, in meinem Herzen drin? Das wird ganz entscheidend sein, ob ich dorthin gehe oder nicht. Ob ich die Wahl treffe, diesen freien Zutritt zu nutzen, diese Einladung anzunehmen oder nicht. Und es gibt ja auch so manche Dinge, die uns abhalten wollen, dorthin zu gehen. Vielleicht schäme ich mich, dorthin zu gehen, weil ich genau weiß, ich bin gerade vielleicht nicht so, wie er das von mir erwarten würde. Vielleicht schäme ich mich aber auch deshalb, weil ich denke, der erwartet immer was von mir. Ja, da kommt es wieder darauf an, welches Bild habe ich von ihm? Sehe ich in ihm den Fordernden? Der erwartet, dass ich immer korrekt bin, dass ich mich immer hundertprozentig und so weiter, dass ich perfekt bin? Oder ist er der Liebende, der Gnädige? Wen habe ich vor Augen, wenn ich an den Thron der Gnade denke? Das ist ganz entscheidend, ob ich gehen werde oder nicht. Auch die Frage, ja, wie sieht er mich? Wird er mich freundlich ansehen? Oder wird er sagen, du, schon wieder? Und das hängt auch wieder mit dem zusammen, was ich für eine Vorstellung habe von Gott. Ist er der, der immer guckt, ob ich alles richtig mache? Oder ist er der, der mich gerecht spricht, einfach gerecht spricht? Weil Gnade vor Recht kommt. Und mit dem darf ich jetzt in der Situation auch rechnen, obwohl ich weiß, ich habe wieder nicht gut reagiert. Ich habe wieder nach dem alten Muster reagiert. So wie es halt immer abläuft, wenn der oder diejenige mir begegnet oder wenn ich Vorwürfe bekomme oder wenn ich unter Stress komme, dann darf ich trotzdem kommen. Und was passiert denn am Thron der Gnade, habe ich mich noch gefragt. Wenn ich komme, dann spreche ich dort aus, was in mir ist, was mir Sorgen macht, wovor ich Angst habe. Ich spreche, was mich gerade beschäftigt. Ich spreche, was mich freut. Und ich stelle Fragen, weil ich Dinge nicht verstehen kann. Und weil ich Dinge nicht einordnen und zuordnen kann zu der Liebe des Vaters, dann darf ich am Thron der Gnade Fragen stellen. Ich darf dort bitten. Ich darf weinen, weil mein Herz so bekümmert ist, weil so schwere Dinge passiert sind. Ich darf auch protestieren und klagen, sagen, Herr, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich darf auch meine Zweifel dort vorbringen. Ich darf jammern, zu mir stehen, zu meinem Bedürfnis, das ich jetzt gerade habe, zu meinem Mangel, dazu zu stehen, dass ich die Situation jetzt nicht alleine geregelt kriege. Und der Thron der Gnade sagt uns auch, du musst gar nicht deine Situation alleine geregelt kriegen. Du darfst immer Hilfe erwarten von mir. Ja, das ist vielleicht auch so ein Hindernis, warum wir nicht gehen, weil wir es halt selber groß und stark sein wollen. Weil wir die Dinge schon selber geregelt kriegen wollen. Aber dort kann ich zu mir stehen, zu dem, was ich nicht geregelt kriege. Zu dem, wo ich jetzt hilflos bin. Zu dem, was ich verkehrt gemacht habe. Zu dem, was mir leid tut. Ich kann zu meiner Schuld stehen und ich kann dazu stehen, dass ich ihn brauche, seine Hilfe. Und dann merken wir, ich bin in Beziehung mit ihm. Also am Thron der Gnade geschieht hauptsächlich Beziehung. Und je öfter ich da hinkomme, je mehr Vertrauen wächst, je mehr wage ich es auch, dorthin zu gehen, je tiefer wird die Beziehung. Und was kann ich dort, habe ich mich noch gefragt. Was kann ich am Thron der Gnade? Das, was ich schon gesagt habe, ich kann klagen, ich kann sprechen, Fragen stellen, aber ich kann auch loslassen. Die Sorgen loslassen. Ich kann es überlassen, ihm übergeben, die Schuld, das Versagen. Ich kann es übertragen. Bitte, nimm mir's ab. Die Last, die ich nicht tragen kann, die mir zu schwer ist. Und ich kann am Thron der Gnade auch meine Sichtweise korrigieren. Vielleicht über meinen lieben Mitmenschen, der mir Mühe macht. Ich kann auch meine Sichtweise korrigieren, vielleicht über mich und mein Verhalten, das immer so automatisch abläuft. Und ich darf auch falsche Entscheidungen revidieren. Das muss, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, nicht immer weiter in die falsche Richtung gehen. Ich kann auch wieder umkehren. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Und Schuld bekennen. Ich darf Kraft tanken, Hilfe empfangen. Alles, was wir brauchen am Thron der Gnade. Und wir haben die Wahl, ob wir dorthin gehen oder nicht. Von Gottes Seite aus ist immer alles, steht immer zur Verfügung. Es ist meine Entscheidung, ob ich es annehme, wahrnehme und das, was mir dort angeboten wird, auch in Anspruch nehme. Wir singen miteinander: Du bist mein Ziel, mein Gott. Ich möchte gern beten. Jesus, dich wollen wir anbeten, über dem, der du bist, wie du dich uns heute vorgestellt hast, dass du der bist, der auf dem Thron der Gnade sitzt und der auf uns wartet und der uns immer gnädig sein wird und barmherzig. Ich danke dir, dass wir eingeladen sind von dir und dass du uns helfen möchtest, in den einzelnen Lebenssituationen die Wahl zu treffen, zuerst zu dir zu gehen, zum Thron der Gnade, damit wir die Hilfe empfangen, die wir jeweils brauchen. Danke, dass du mit uns gehst in unseren Alltag, in die Woche und dass du uns immer wieder daran erinnern möchtest, dass wir eingeladen sind. Amen.